Hey, für euch, ihr habt es ja gemerkt, nicht nur räumlich beginnt etwas Neues. Ja, das ist so einfach auch mein Impuls nochmal an euch als Ermutigung. Es beginnt nochmal etwas Neues. Und hier in diesen Räumlichkeiten, da gab es ja Kostbarkeiten zu kaufen. Das war ein bisschen, für die, die es nicht wissen, ein bisschen High-Level-Möbelgeschäft. Also ich war jetzt schon in den letzten, war mal Allianzgebet, haben uns mal so zum Gebet getroffen, die letzten 2 Monate öfters hier als die Jahre davor, weil das nicht meine Preiskategorie war, hier einzukaufen in dem Möbelgeschäft. Aber wisst ihr, das, was ihr hier habt, sind 2 Unterschiede. Das eine ist, dass es noch etwas viel, viel Kostbareres ist, was ihr weitergebt. Es sind nicht nur Möbel für die Ausstattung im Haus, sondern das, was ihr weitergebt, das ist Schätze des Himmels hinein in den inwendigen Menschen, zur Ausstattung des inwendigen Menschen. Und wisst ihr, was noch das Geniale ist? Das kam uns dann beim Beten auch vorher. Es ist kostenlos. Es kostet nichts. Und es ist einfach so klasse. Und ich wünsche euch einfach, dass ihr mit Freude und Zuversicht da hineingeht, auch in diese neue Epoche, die Gott euch als Gemeinde auch schenkt. Können wir die Präsentation einfach auch starten? Und ihr wisst es ja, ich bin mit euch als Gemeinde, mit euch Leiterschaft schon seit vielen Jahren, sind wir eng miteinander verbunden. Und unser Glaube ist und unsere Überzeugung, jede Gemeinde hier auch in unserer Stadt und in der Region hat auch zum Teil unterschiedliche Berufungen. Ja, da gibt's Schwerpunkte. Aber es ist so wichtig, dass wir connected sind, dass wir verbunden sind, dass wir gemeinsam beten für Erweckung und Aufbruch in dieser Region, dass wir Scheuklappen ablegen und nur immer unser Ding im Blick haben, sondern dass wir uns gegenseitig ermutigen, investieren, uns gegenseitig inspirieren. Ja, das ist ja Leib Christi. Ich sage immer wieder, jede Gemeinde an sich ist Leib Christi, ja. Aber es gibt auch ein Leib Christi hier in der Region, oder? Es gibt ein Leib Christi hier in dieser Region. Und wir brauchen uns wirklich gegenseitig. Und deshalb schätze ich das. Ich habe euch mal als erstes so ein Bild mitgebracht. Das habe ich mal letztes Jahr gemacht. Das, ihr seht eben den Regenbogen, das ist über unserem Gemeindezentrum. Und da geht es jetzt gar nicht drum um unser Gemeindezentrum, sondern ich möchte es einfach so prophetisch nochmal reinsprechen. Der Regenbogen, der wurde ja ein bisschen zweckentfremdet in der Gesellschaft, was ja ein bisschen schade ist, weil das eigentliche Zeichen des Regenbogens ist was? Es ist die Treue Gottes, Noah-Bund, wo er einfach gesagt hat, hey, ich werde mit dir, Noah, einen Bund schließen und ich werde treu sein. Und es wird nicht mehr so eine Flut kommen. Es ist ein Zeichen wirklich der Treue Gottes. Und ich weiß selber, kurz hat mir mal jemand eine E-Mail auch geschrieben und gesagt, Günther, es geht immer so stark manchmal um Krisen und Herausforderungen. Ja, die sind einfach da. Weltpolitisch, aber auch in unserem Land. Und in all dem sind wir aber berufen als Christen, nicht die Dinge einfach wegzudrücken, schon wahrzunehmen, auch die Krisen und Herausforderungen, aber dass wir das auch immer wieder im Blick haben. Amen. Dass wir den Regenbogen, also jetzt bildlich gesprochen, ihr wisst, was ich meine, die Treue Gottes wahrnehmen und wissen. Und doch Gott, du kommst mit deinen Absichten zum Ziel. Trotz allem, du setzt Könige ein und wieder auch ab, auch in dieser, du kommst mit deinen Absichten zum Ziel. So, war mein Einstieg. Jetzt, tauscht euch mal kurz aus, für was bist du heute Morgen dankbar? Spontan, sprecht das mal kurz. Für was bist du heute Morgen dankbar? Eine Sache, gar nicht jetzt eine lange Sache. Für was bist du heute Morgen dankbar? Wäre mir nichts eingefallen. Wer outet sich immer? Nichts eingefallen. Mal 3 Mutige, schreit mal kurz raus. Für was bist du heute Morgen dankbar?
Für die Sonne.
Yes, Sonne. Oh, wow, ja? Cool. Sonst noch jemand? Bitte neue? Die neue Räumlichkeiten. Ich möchte mit euch drüber nachdenken, heute Morgen, Kingdom, Reich Gottes, ein Reich der Dankbarkeit und der Freude. Auf der einen Seite denkt ihr vielleicht, jetzt die, die schon lang mit Jesus unterwegs sind, ist schon ein bisschen ein banales Thema. Aber ich glaube, dass es kein banales Thema ist, sondern dass es ein ganz wichtiges, entscheidendes Thema ist. Dankbarkeit und Freude, das sind wie Schwesternpaar. Das gehört zusammen. Also wenn Dankbarkeit kreiert Freude, Undankbarkeit eben nicht Freude oder wie man das auch nennt. Und es geht um Kingdom Culture. Also worum es mir immer wieder geht, wenn wir drüber nachdenken, es geht nicht nur so um einzelne Aspekte, sondern es geht darum, um Kingdom, Reich Gottes. Jesus, das war das Haupt-Teaching Aspekt Jesu während seiner Zeit auf dieser Welt. Er hat Reich Gottes verkündigt. Er hat immer und immer das Reich Gottes ist wie. Und dann kommen diese ganzen Gleichnisse. Als Jesus auferstanden ist von den Toten, war er noch wie lange bei den Jüngern? 40 Tage. Hat auch eine prophetische Ding, gehe ich jetzt nicht weit drauf ein. Was hat er gemacht? Es heißt in Apostelgeschichte 1, er lehrte über 40 Tage die Dinge des Reiches Gottes. Also irgendwie die 3 Jahre haben noch nicht ausgereicht. Wahrscheinlich ist Jesus noch gekommen nach der Auferstehung und gesagt, ey, okay, das und das muss ich nochmal sagen oder nochmal den Punkt da draufsetzen. Und nochmal, mir geht's wirklich um ein Lifestyle. Es geht mir heute Morgen nicht so sehr um einen Appell, sei mal ein bisschen mehr dankbarer. Sondern es geht um ein Verständnis, was das heißt, den Lifestyle von Dankbarkeit und Freude zu haben und wie angefochten das ist. Und der Widersacher versucht, diese Kultur des Reiches Gottes immer wieder anzugreifen. Und es ist, wir müssen auch darauf Acht haben, sagen, welche Kultur kreieren wir in unseren Gemeinden, aber vor allem einmal angefangen in unseren persönlichen Herzen. Ja? Wer kennt es noch? Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist. Als Kind fand ich es immer ein Highlight, beim Metzger, mit meinen Eltern oder Mutter meistens, einkaufen zu gehen, was hat man gekriegt? Ein Rädchen Lionerwurst. Und dann hat man es geschnappt als so Stöpkes, kaum über die Theke, oder man konnte nicht über die Theke gucken, und hat dann, und ich wollte schon reinschieben, da war immer noch das, wie sagt man, zu dieser Appell, danke, da gibt's übrigens eine nette Story, habe ich mal irgendwo gelesen, auch diese gleiche Situation und der kleine Stöpkes war Pastorensohn und dann hat die Mutter auch gesagt, wie sagt man? Und hat er gesagt, Amen. Kann man auch sagen. Also, worum geht's? Es geht eben nicht nur um Höflichkeit. Ich habe mal einen Satz, ich nehme einfach mal schon die Pointe eigentlich schon weg, ich hoffe, ihr schaltet deswegen nicht ab. Dankbarkeit kreiert in uns und um uns herum eine Realität, aus der Leben hervorgeht. Deshalb ist Dankbarkeit so wichtig. Dankbarkeit kreiert eine Realität, aus der Leben hervorgeht. Und Dankbarkeit ist auch ein Schlüssel für erfülltes Leben. Ich bin so froh, dass wir vor unserem Gott ehrlich sein können. Wolfi, du hast es vorher auch gesagt, als Beispiel mit Hannah, wir können unseren Schmerz, die Dinge, die uns Mühe machen, unsere zerbrochene Herzen zu Gott kommen. Halleluja, ist ein Drittel der Psalmen, Klagepsalmen. Ja, wo wir auch, das, wir müssen, mir geht es auch nicht drum, deswegen auch, nicht, dass wir sagen, wir müssen all das Schwere jetzt einfach übertünchen mit Dankbarkeit. Nochmal, ich werde gleich Beispiele machen. Dankbarkeit, ein Lifestyle von Dankbarkeit negiert nicht auch die herausfordernden Umstände, sondern er integriert dieser Lifestyle. Kurzes Beispiel. Mein Opa hat mit uns im Haus gelebt und er kam so aus dieser Ecke Hansche Gemeinschaft, sagt das jemand was so, also Pietismus pur. Und er hat heftige Zeiten dann erlebt, seine Frau, also meine Oma, ich habe die gar nicht mehr kennengelernt, ist mit 53 an Krebs gestorben und er war Vollerwerbsbauer, also so richtig Landwirtschaft, so bin ich aufgewachsen, kleinen Dorf. Und mit 60 ist er von einem Zwetschgenbaum gefallen. Also ihr glaubt, ihr seid alle Schwaben oder nicht? Aber ihr wisst, Zwetschge, gell? Was das ist. Was heißt das eigentlich auf Hochdeutsch? Pflaume. Sind es Pflaume? Geht es was anderes? Zwetschge und egal. Müsst diskutieren wir nachher beim Kaffee. Also, er ist mit 60 vom Zwetschgenbaum gefallen und es war so unglücklich. Der hat sein Knie das hat sich so richtig ineinander geschoben und er musste ein ganzes Jahr lang in der Klinik bleiben, mit ganz kurzem Mal Heimaufenthalt, also zu Hause wieder, aber die meiste Zeit in dem Jahr war er in der Klinik und hatte, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, waren es 7, 8 OPs oder sogar vielleicht noch mehr. Es war in der Zeit auch, wo ich geboren wurde, Ende der 60er Jahre. Das Ende vom Lied war, dass mein Opa eben die Landwirtschaft hat aufgeben müssen. Mein Vater hat, wie so ganz viele, bei der großen Firma mit dem Stern dann gearbeitet. Und ich habe aber, mein Opa, das war ein Durchringen für ihn, aber so wie ich ihn erlebt habe in unserem Mitleben, und er war jetzt nicht der Perfekte, aber auch in späteren Jahren, er ist mit 84 dann gestorben, wo wir ihm was für ihn getan haben, da war immer Dankbarkeit. Also wenn man ihm ein Essen gebracht hat, da war Dankbarkeit. Wenn man einfach mal Zeit mit ihm verbracht hat. Mein Opa hat es einfach genossen, wenn jemand zu ihm in sein Zimmer gekommen ist und mit ihm gesprochen hat, ausgetauscht hat. Und wenn man ihn mal mitgenommen hat, rüber ins Wohnzimmer, gerade in den späteren Jahren mit dem Rollstuhl, erinnere mich immer noch, einfach zum Fernseher gucken, mal den wieder zurückgebracht in sein Zimmer. Da war immer Dankbarkeit. Wisst ihr, für mich war mein Opa eine ganz wichtige Bezugsperson. Und ich glaube, dieser Satz, du kreierst durch Dankbarkeit eine Realität, aus der Leben hervorgeht. Ich habe mich gern in der Aura, stimmt das, in dem Umfeld meines Opas aufgehalten, weil hier einfach etwas von Dankbarkeit zum Ausdruck gekommen ist. Und ich glaube, die Frage ist immer, manchmal schon auch, warum ist es so, dass manche Leute sich oder andere um einzelne Personen scharen? Und hat es auch etwas mit ihrem Lifestyle zu tun? Was strahlen sie letztendlich aus? Und nochmal, ich wusste auch um das Schwere, auch bei meinem Opa. Dankbarkeit. Wann war der Mensch zum ersten Mal nicht dankbar oder ich sag mal so unzufrieden? Im Garten Eden. Und jetzt müssen wir uns nochmal kurz bewusst machen. Und ich glaube, dass das auch manchmal ein Schlüssel ist. Das erste Mal war der Mensch, Adam und Eva, undankbar im Garten Eden. Ihr kennt alle diese Geschichte mit der Versuchung. Und Gott hat sie hineingesetzt. Ich weiß gar nicht, ob wir das uns vorstellen. Eden heißt das so viel wie Wonne. Also ich weiß nicht, wer von euch ein Gütle hat, einen Garten hat. Aber das ist nichts dagegen. Das war so, das muss man sich in den schönsten Dingen vorstellen. Rauschender Bach, Vögelchen. Und da hat es wahrscheinlich 1000 Bäume, noch mehr, die wunderschön blühen. Und dann sagt Gott, aber es gibt einen Baum. Ich gehe da jetzt nicht tiefer rein, warum, man kann sagen, warum ist dieser Baum da drin und so weiter. Ja, aber ein Baum, von dem sollt ihr nicht nehmen, vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und jetzt kommt der Widersacher. Und was macht er? Er lockt die Menschen, Adam und Eva, er fokussiert sie auf das, was sie nicht haben. Das sind 1000 Bäume um sie herum. Sie könnten noch sagen, hey, das ist das Schönste, was es gibt, wir sind in Eden. Ja, der eine Baum, der juckt doch nicht. So, und jetzt macht der Widersacher, ich versuche das mal in einem Ding ein bisschen deutlich zu machen. Angenommen, das dahin wäre dieser Baum der Erkenntnis. Wenn ich ganz weit wegstehe und ihr alle wäret diese wunderschönen Bäume, die blühen und so weiter, da habe ich das so im Blick, denke ich, ah, ja, von dem darf ich zwar nicht, aber wow, wunderschön. Und was macht jetzt der Widersacher? Er sagt, hey, tretet mal näher. Was passiert, wenn ich jetzt näher trete? Dann habe ich nur noch das im Blick, was ich nicht habe. Und das, alles andere Schönheit, blendet's aus. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, da ist eine teuflische Strategie dahinter, dass wir in Fokus nehmen, im Blick nehmen, nur das manchmal, was wir nicht haben, was vielleicht einfach, ja, was vielleicht auch schwierig ist, aber all die Segnungen, all das Gute, das verlieren wir total aus dem Blick. Und ich glaube, das war der Grund dann auch. Man könnte einfach sagen, Mensch, wie blöd waren die zwei? Ja, warum haben sie sich da versuchen lassen? Aber geht es uns nicht manchmal auch so? Ich bin da echt am Lernen. Ich bin jetzt nicht schon ein paar Tage Pastor. Aber ich bekenne es euch einfach. Ich bin am Lernen. Seit einiger Zeit klappt es besser. Aber für mich waren die Sonntagnachmittage oft die Zeiten, die schlecht waren. Bescheiden, das ist ein gutes Wort. Ja. Warum? Du bereitest vor, du hast den Gottesdienst, du predigst, du gibst da rein. Nachmittags sehr selbstkritisch, reflektierend, ja, schon gut, aber das hätte ich noch können anders sagen. Dann kommen 10 Leute nach dem Gottesdienst und sagen, hey Günther, das hat mich ermutigt. Dann kommt eine Person und sagt, hey Günther, aber da hast du was Entscheidendes vergessen. Ja, das könnte Leute wirklich auch entmutigt worden sein. Ja, was macht der Günther? Er freut sich nicht über die 10, die ihn ermutigt haben, sondern er guckt auf die eine. Das ist genau dieses. Nochmal, vielleicht hat die Person auch recht. Ja, da geht's mir nicht drum. Man darf auch, muss auch lernen, kritisches Feedback. Es reicht immer Pastor oder immer Prediger auch nicht immer, wenn alle immer nur auf den Schulter klopfen. Die Frage ist immer, wie bringt man's rüber? Aber trotzdem, versteht ihr auch hier wieder, mein Herz anstatt, da habe ich echt mal Buße tun müssen, habe gesagt, Herr, ich bete jeden Sonntag auch, wie ihr auch als, oder wir beten auch vor dem Gottesdienst, wie ihr auch. Und wir beten, dass deine Herrlichkeit kommt und wir segnen diesen Gottesdienst. Und hinterher gebe ich einen Negativstempel auf diesen Gottesdienst drauf, weil nicht alles so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe und sehe nicht unsere Geschwister, die hier, oder diese wunderbare Anbetungszeit, ja, das, wo ein Eindruck gekommen ist, ein prophetisches Wort, das, was vielleicht beim Kaffeetrinken noch an, wo ich nicht wahrnehme, wo Leute, gucke ich plötzlich, sehe ich, wie einer die Hand auf jemand legt und für den betet. Hey, auch Stehkaffee, Kaffeetrinken ist noch Gottesdienst, ja? Gott sagt nicht hier, wenn wir hier Segen sprechen und Amen, dann ist er weg. Nein, er wirkt da auch weiter. Versteht ihr, was ich meine? Was halten wir den Fokus? Wisst ihr, natürlich kann man Sachen auch verbessern und ich glaube, als Leiterschaft ist es auch wichtig, Defizite wahrzunehmen. Darum geht es mir nicht. Aber es gibt eine destruktive Art von Unzufriedenheit und es gibt auch eine heilige Unzufriedenheit. Ich weiß nicht, ob ihr das alles so, weil das so viel verpunkt, aber mir ist es so wichtig, weil ich das selber natürlich als Leiter muss man auch fragen, sagen, Gott, wo willst du uns noch mehr weiterführen? Was willst du, dass es auch verändert wird? Wisst ihr, es gibt auch hier eine falsche Art von es gibt eine falsche Art von Zufriedenheit, die Bibel nennt es Sattheit. Ja, wo wir dann einfach satt sind und sagen, ja, ist schon alles gut, so wie es ist. Aber nochmal, ich glaube, dass aus einem Herzen von Dankbarkeit, von einem Lifestyle von Dankbarkeit, das kreiert Power, um noch in weitere, tiefere Reichtümer des Reiches Gottes auch einzutreten. Ja, und das ist, glaube ich, da entscheidend. Wisst ihr, das Problem des Volkes Israel, wir lesen es ja immer wieder auch beim Exodus. Was war immer wieder ihre Herausforderung? Ihr Murren. Und hatten sie recht? Ja, manchmal verstehe ich sie. Hey, da war es heiß. Weißt du, wer schon mal in der jüdischen Wüste da war? Da war es heiß. Ja, irgendwie kein Wasser. Gott versorgt sie. Dann kommt Manna. Und irgendwann ist das Manna mal zu eintönig, ja? Murren. Und dann kommen sie ins verheißene eigentlich Land, schicken Kundschafter. Oh nein, so viel Riesen, ja? Immer dieses Murren. Und ich glaube nochmal, sei ehrlich Gott gegenüber, aber ich glaube, wenn in einer Gemeinde ein Spirit oder auch in unseren Herzen immer von diesem Murren, dann entehrt es Gott. Und wie gesagt, hält vieles letztendlich unterm Deckel. Ich habe hier nochmal, seit dem Garten Eden ist die teuflische Strategie dasselbe, unseren Blick nur auf das zu lenken, was wir nicht haben. Lasst uns doch mal das feiern, was wir haben. Manchmal ist es auch so in Gemeinden, wir schaffen miteinander etwas. Ich weiß nicht genau, ob ihr es schon hier gemacht habt, ein Fest, aber ihr macht es vielleicht noch. Ja, aber so ist auch manchmal in Teams, in Projekte. Hey, man reißt sich den Hintern auf und dann vielleicht ist es hammergut geworden oder vielleicht auch suboptimal, wie auch immer. Und dann ist das Häkchen hin und man geht zur nächsten Aufgabe. Warum können wir nicht innehalten? Und ich glaube, Gemeinde Jesu muss viel mehr feiern, viel mehr Dankfeiern machen, weil warum? Weil es im Wesen Gottes ist. Er hat selber am Ende immer der Schöpfungstage, was hat er immer gemacht? Er hat gesagt, siehe, es war sehr gut. Er hat nochmal zurückgeblickt. Er ist nicht nur gleich hat nicht gleich gesagt, okay, fertig, jetzt gleich das Nächste, sondern es heißt immer mal, hey, es war sehr, sehr gut. Lifestyle von Dankbarkeit. Ich, 2 Bibelstellen dazu nochmal. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn, dankt seinen Namen. Nochmal, es gibt auch Klagepsalmen. Aber ich glaube, die Leute, die da in den Vorhof gekommen sind, bei denen war auch nicht alles easy going. Und es war ein Aufruf, es war eine Entscheidung zu sagen, hey, ich komme hier mit Dank. Ja, genau. Zieht ein in seine Tore mit Dank. Wisst ihr, das was der Feind, nochmal, kann uns nicht, wenn wir an Jesus dranbleiben, er kann uns nicht das Heil rauben, aber er kann uns die Lebensfülle rauben, indem er Dankbarkeit, Freude uns irgendwie entzieht. Und das Größte ist, also seine Masche ist oft, ich habe es gerade gesagt, entweder nur der Blick auf das richten oder die menschliche Vergesslichkeit. Kann es nicht, oder wäre es nicht auch gut, du schreibst dir immer wieder auf, wo du Gott erlebt hast, wo er dir Segnungen gegeben hat. Ich war gestern so ein bisschen, weiß auch nicht genau, so mittelmäßig gut drauf. Und dann war so schönes Wetter. Und dann bin ich noch so auf dem, das ist ein ruhiger Ort, auf dem Friedhof gewesen. Und habe da einfach, da ist auch ein ganz lieber Bruder, der so mein geistlicher Vater, Mentor war, ist jetzt 5 Jahre her, dass er verstorben ist. Und bei ihm bin ich da manchmal auch am Grab und da ist einfach Ruhe und es war cool. Dann dort, dann bin ich da rumgelaufen und auf einmal sah ich da eine Frau alleine auf dem Bänkli sitzen. Und ich habe sie angesprochen und habe einfach gesagt, ob sie jemand da auch hat aus ihrer Verwandtschaft. Und hat sie gesagt, ja, da in dem Grab, da liegt ihr Mann und ihr 40-jähriger Sohn, also er ist mit 40 gestorben. Und da sind wir miteinander ins Gespräch gekommen, dann auch haben wir dann geoutet als Pastor und ganz am Schluss, und ich sage das gar nicht als irgendwie, es geht mir gar nicht drum Hero, sondern es geht mir echt drum, wo Gott alltägliche Situationen kreiert, wo uns zum Segen setzt. Und habe einfach am Schluss noch gesagt, dürfte ich noch für sie beten? Also ja, klar. Und dann habe ich sie einfach gebetet, gesegnet. Sie hat sie jetzt nicht bekehrt oder irgendwie, aber ich habe gemerkt, es hat sie berührt. Und ich bin von dem Friedhof gegangen und habe gesagt, danke, Herr. Und ich sollte mir das aufschreiben, weil ich glaube, ich vergesse das wieder, dass Gott in alltäglichen Situationen mich setzt und gesetzt hat, um ein Segen für andere zu sein. Wenn du am Ende vom Jahr, vielleicht sollst du ein Büchlein machen, am Ende vom Jahr liest du mal alles durch, wo Gott gewirkt hat in deinem Leben. Und dann schaust mal, ob das nicht etwas mit deinem Herzen macht. Lobe den Herrn meine Seele, Psalm 103, und ja genau, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. In Lukas 17 gibt es diese Geschichte, Jesus heilt 10 Aussätzige. Und was passiert? Einer kommt zurück und Jesus sagt, wo sind die anderen 9? Also die sind geheilt worden, haben gejubelt und sind bang wieder ins Leben. Anstatt den Bezugen sagen, hey, er war es doch, Christus. In der Bibel ist interessant, es gibt verschiedene Altäre. Oft wird es ja im Sinne von Opferaltäre gebraucht, also wo Sühne also Sühne erbracht worden, Opfertiere, Halleluja, das brauchen wir nicht mehr, stimmt's? Nach Hebräerbrief, ein für alle Mal das Opfer. Aber wisst ihr, was wir für Altäre bauen könnten? Nicht Opferaltäre, Dankaltäre. Sichtbare Zeichen gegen das Vergessen, weil das war genau Dankaltäre. Als das Volk Israel rübergezogen ist ins verheißene Land durch den Jordan, was war da? Denn sie Steine aufgeschichtet ist, wenn man nicht genau, waren es 12 für die 12 Stämme. Warum? Das ist ein sichtbares Zeichen und das findest du immer und immer wieder, wo Altäre aufgebaut, studier das mal, wo es nicht jetzt um Opferaltäre, das meine ich jetzt nicht, aber wo es um Dankaltäre gibt. Wo kannst du vielleicht in deinem eigenen Leben, in deinem Herzen, aber vielleicht ist es auch sichtbar irgendwo in deinem Gärtle, wo du bist oder wie auch immer, baust du dir ein Dankaltar, wo du immer wieder hinkommst und sagst, Halleluja Gott, danke für all deine Segnungen. Was ich so klasse finde bei Jesus auch, er hat bei den, das ist die Geschichte von der Speisung der 5000, der erste Vers, den kannte ich. Der zweite Vers, den kannte ich, also war mir in dem Zusammenhang mal noch nicht klar, aber es ist echt interessant. Da heißt es, zuerst mal, Jesus aber nahm die Brote und als er gedankt hatte, das ist eben beim Abendmahl auch so, da heißt es ja auch, in der Nacht, als Jesus verraten war, nahm er das Brot, sprach, da heißt, bei uns heißt halt das Dankgebet, eigentlich das ist das hebräische Dankgebet, Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Das heißt so viel wie, gepriesen sei der Herr, der König der ganzen Welt, der das Brot aus der Erde hervorbringt. Und das andere ist, der die Frucht des Weinstocks schenkt. Also es waren wirklich Dankgebete, die Jesus da gesprochen hat. Er hat nicht nur gesagt, danke, sondern, also er dankte, sondern es war dieser Lobpreis Gottes, also das ist das Hebräische, Baruch Atah, habt ihr vielleicht schon manchmal gehört, dieses gepriesen sei der Herr, das ist das Hebräische Dankgebet. Und das hat Jesus hier auch gemacht. Und dann eben aus 2 Brote und 5 Fische, doch, gell, so rum. Ich muss immer, nee, 5 Brote und 2 Fische, gell. Mann, verwechsel ich immer wieder. 5 Brote und 2 Fische und dann gab es dieses Wunder. So, und jetzt kommt aber Johannes 6, 23, Jesus ist ja dann wieder weggegangen und das war dann am nächsten Tag, da heißt es dann aber, es kamen aber andere Boote aus Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen, nachdem der Herr gedankt hatte. Ist das nicht eine interessante Formulierung? Dieser Ort des Wunders war ein Ort der Dankbarkeit. Warum tut es Johannes extra erwähnen? Er hätte auch keine Schreibe. Es kamen andere Boote aus Tiberias nahe in den Ort, wo die Brotvermehrung stattgefunden hat. Punkt. Es kamen aber andere Boote aus Tiberias nahe in den Ort, wo sie das Brot gegessen hatte, nachdem der Herr gedankt hatte. Dankbarkeit kreiert einen Raum für Wunder. Und das finde ich hier so krass, dass hier explizit Johannes sagt, das war ein Ort der Dankbarkeit, wo Menschen die Realität Gottes erlebt haben, wo Dankbarkeit Raum hat. Noch kurz 2 Dinge zur Dankbarkeit und das sei ganz schnell noch was zur Freude, aber jetzt nur kurz zur Dankbarkeit. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem auch ihr berufen worden seid in einem Leib und sei dankbar. Der schiebt wie Paulus noch hinterher im Kolosserbrief. Der Friede Christi regiere in euren Herzen. Was heißt es, wenn der Friede Christi regiert in euren Herzen? Ich finde es immer so klasse, da gibt es so 2 Verse. Philipper 4 heißt, der Friede Christi bewahre dein Herz. Das ist wie so ein Schutzschild um dein Herz gegenüber die Angriffe. Aber im Kolosserbrief heißt es, der Friede Christi regiere in deinem Herzen. Und regieren ist mehr, woraus du deine Entscheidungen triffst. Ja, regieren ist ja wirken. Und da heißt, du sollst nicht aus deiner eigenen Hektik oder aus deiner eigenen Antrieb irgendwie heraus, sondern aus dem Frieden Christi. Da ist immer auch gut manchmal, wenn man aufgewühlt ist, wenn man ein beschissenes wenn man ein E-Mail bekommen hat, nicht gleich zu antworten, weil dann reagierst nicht unbedingt aus dem Frieden Christi heraus. Lass es erst mal setzen. Versteht ihr? Regier aus dem, aber der Friede Christi, Das hat was mit Dankbarkeit zu tun. Ich glaube, da wo wir einen Lifestyle von Dankbarkeit haben, dort lagert sich dieser Friede Christi. Und da gibt es noch einen Vers, und der ist mir echt da wichtig. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Wir müssen manchmal die Verse, manchmal lesen wir nur, sagt alle in allem Dank. Und dann heißt es, der Geist löscht nicht aus. So, und jetzt sage ich euch hier ganz kurz was. Da sagt Paulus nicht, sagt Dank für alles. Sondern Paulus sagt, sagt Dank in jeder Lage, wenn man es griechisch übersetzt. Das ist ein Unterschied. Ich werde nie dankbar sein hinsichtlich des Wirken des Bösen in dieser Welt, wo Menschen missbraucht werden, wo Vergewaltigung geschieht, wo Krieg, Hass, Zerstörung geschieht, wo Menschen sich das Leben zur Hölle machen, darüber bin ich nicht dankbar. Und da war Jesus auch nicht dankbar. Er war auch nicht dankbar darüber, dass im Tempel das mehr ein Räubergeschäft war als ein Anbetungsort. Nochmal, da heißt nicht, sei für alles dankbar, aber sei in jeder Lage dankbar. Ich kann es jetzt nicht weiter ausführen, aber nimm diesen Gedanken mal mit, denk da selber weiter drüber nach. Und dann heißt es, den Geist löscht nicht aus. Auch hier wieder, wie vorher, dass der Friede regiert, dass der Geist Raum hat. Was braucht es da? Auch eine Realität von Dankbarkeit. Und das ist ja so wichtig. Geht da jetzt. Wolfi, du hast mir gesagt, den Vers hast du, glaube ich, letzten Sonntag gesagt, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg und ich werde ihn das Heil Gottes sehen lassen. Wer Dank opfert, ist ja manchmal ist Dank ein Opfer, eine bewusste Entscheidung. Prüft es mal, ob das stimmt. Ich bin da. Gott liebt jeden Art von Lobpreis, der echt ist und der aus dem Herzen kommt. Aber ich glaube, für Gott ist einer der kostbarsten Arten von Anbetung, ist von Menschen, die ihn anbeten, obwohl sie ihn nicht verstehen. Auch noch ein kurzes Beispiel aus meiner Family. Meine Mutter selber ist auch mit 59 an Krebs gestorben und wir haben sie zu Hause gepflegt und sie hat, Halleluja, bei Pro Christ, fünf Monate, es war im Mai, Jesus als ihren Herrn angenommen und im Oktober, 2. Oktober ist er gestorben. Und wir, meine Schwestern und ich, wir haben mit ihr während der Zeit Lobpreis auch an ihrem Bett gemacht. Und ich erinnere mich noch so, und es ist für mich immer noch so ein schmerzvolles, aber auch tröstliches Bild, meine Mutter kurz vor ihrem Tod. Wir haben Lobpreis gemacht in ihrem Zimmer und sie hatte, war nur noch Haut und Knochen und sie hat mit aller Kraft ihre dünne Ärmchen nach oben gehalten und hat ihren Jesus angebetet. Anbetung im Nichtverstehen ist mit die kostbarste Form von Anbetung. Und jetzt sage ich noch zum Schluss, zur Freude, genau das war noch, ich weiß nicht, prüft es, ob das stimmt. Nicht glücklich sein macht uns dankbar, sondern Dankbarkeit macht uns glücklich. Ja. Und warum ich jetzt noch kurz freue, ich kann da, das wäre eigentlich noch eine zweite Predigt, aber ich möchte es nur kurz als Impuls weitergeben. Wir haben gerade Abendmahl gefeiert. Und es ist so interessant, ich habe gesagt, Dankbarkeit und Freude. Dankbarkeit im Griechischen heißt Eucharistia. Freude heißt Chara. Wisst ihr, was Gnade heißt? Charis. Das ist alles ein Wortstamm. Eucharistia. Da steckt das Wort Dankbarkeit und eben Chara, Freude, auch drin. Und da finde ich eigentlich, man kann vielleicht manches im Katholischen in Frage stellen, aber Eucharistie, wir sagen immer, wir feiern Abendmahl. Ist okay, ja, oder auch wenn es morgens ist, weil man trotzdem Abendmahl oder das Mahl des Herrn, kann man sagen. Aber eigentlich Eucharistie, ich glaube, da haben die, die das Wort dafür verwenden, sehr wohl etwas verstanden. Weil das ein Wo denn sonst soll unsere Dankbarkeit und unsere Freude gegründet sein als in dem Heil in Christus, in seiner Hingabe am Kreuz, in seinem Wirken, in all den Segnungen? Lest Epheser 1, dieser Hymnus, wo es einfach heißt, wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen auf der Himmelswelt, und dann bang, zählt Paulus alles auf, worin wir gesegnet sind. Wenn da nicht Eucharistia, also Dankbarkeit und Freude die Folge ist, dann haben wir, glaube ich, noch im... Was nicht begriffen, oder hier. Da brauchen wir, Heiliger Geist, zeig's uns. Das Reich Gottes ist ein Reich der Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Ein Reich der Freude. Und da geht's nicht um Keep Smiling, sondern da geht's um eine tiefe, innerlich begründete Freude. Ihr kennt diese Verse. Die Freude im Herrn ist meine Kraft. Oder wo Paulus auch sagt, freut euch im Herrn, im Philipperbrief. Alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Und Paulus war in einer schwierigen Situation. Aber er hat sich die Freude nicht rauben lassen. Und ich glaube, dass Nachfolge Jesu hat etwas mit Freude zu tun. Nietzsche hat mal gesagt, ich würde an den Erlöser der Christen glauben, wenn die Christen erlöster aussehen würden. Wo brauchen wir nochmal einen Durchbruch zur Freude? Und nochmal, es geht nicht darum, mir wirklich, dass ich muss mich jetzt mehr freuen. Nein, wenn wir die geistlichen Wahrheiten entdecken, wenn wir sehen, hey, was für eine wunderbare Gnade es ist, dass ich mich Sohn, Tochter des Allerhöchsten nennen darf, was er mir geschenkt hat, was er euch geschenkt hat, über diese Räume, diese Geschwisterschaft, diese oder auch uns, die Beziehungen in der Region, miteinander. Hey, das ist nicht selbstverständlich. Da können wir Gott echt danken. Und aus der Dankbarkeit heraus sagen, bang, Herr, was willst du noch tun? Was wollen wir noch mit dir wirken? Genau die Verse habe ich schon gesagt. Der größte Wunsch für Jesus, oder mit ein großer Wunsch, Johannes 17, das ist ja dieses hohe priesterliche Gebet, kurz bevor er in Passion, vor seinem Tod. Und da betet er viele Dinge, er betet zum Beispiel um Einheit, aber er betet auch, ich habe ihnen vieles gesagt, während ich in der Welt war, damit sie von meiner Freude vollkommen erfüllt sind. Hey, Jesus hatte Freude. In allem Schmerz, wenn man heißt auch mal, er weinte über Jerusalem, da war ein Schmerz über die Verlorenheit, aber in ihm hat der Heilige Geist, der ihn erfüllt hat, einen Raum der Freude kreiert. Und er sagt, diese Freude, die in mir ist, soll in dir, in dir, in dir, in jedem von uns auch Raum haben. Eine Freude letztendlich des Himmels. Jan-Peter, kommst du noch? Wenn du ein bisschen spielst, ich möchte jetzt einfach gleich mit uns noch beten. Ich lese gerade für mich Esra-Buch, Esra Nehemia. Da heißt es auch, das Volk jauchze mit gewaltigem Jauchzen, sodass die Stimme bis in die Ferne gehört wurde. Hey, müssen wir mal da Fenster aufmachen, in die Richtung, Richtung Stadt. Hey, heute ist verkaufsoffener Sonntag. Es ist okay, die Leute dürfen da gerne was kaufen und nochmal hier, Dads oder hier, und gibt's was umsonst und was viel kostbar ist. Aber hören die Leute die Freude? Sehen sie? Hier haben sie sich gefreut, dass es in der Ferne hörbar war. Und jetzt schließe ich ab. Albi, ich brauche dich jetzt gleich. Albi, du kannst schon anfangen. Warum ich glaube, dass eigentlich in jedem von uns. Jetzt soll ich sagen, ich muss mal euch schon fragen, was denkt ihr, was bei der Schnachtische oder Schöpfung die erste Reaktion des Menschen, Adam, war? Habt ihr euch schon mal überlegt? So. Albi, kommst du mal und würdest du dich mal hier hinlegen? Nee, auf den Rücken. So. Dieser Psalm 16, Vers 11. Fülle der Freude ist vor deinem Angesicht. Ah, das betet. Was gehört aus David? Das ist einer meiner Lieblingspsalmen. Psalm 16, Vers 11. Wo David auch sagt, Herr, du hast mir Lieblichkeiten, Wonne gegeben. Du hast mir ein liebliches Land oder das Maß abgesteckt. Und er freut sich einfach an dem, was Gott ihm gegeben hat. Angesicht, das ist ja so ein biblischer Begriff. Wir beten es ja mal, der Herr segne dich, lass sein Angesicht leuchten. Angesicht, was heißt es? Wirklich das Angesicht Gottes. Und ich freue mich, ich glaube, an dem Tag, wo wo wir in die Ewigkeit kommen und Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden, was glaubst du, was deine Reaktion ist? Freude, Freude der Fülle. Und jetzt will ich da kurz was demonstrieren. Das kam mir mal so und das hat mich so begeistert. Bei der Erschaffung Adams, ich mache es jetzt nicht ganz so, aber so, also jetzt nehmt euch halt, ist nur ein Bild. Ich bin Gott, ja, ich bin jetzt der Schöpfer, Albi ist Adam. Und da heißt es, Gott kreierte ja aus dem Lehm, aus dem Boden eben den Körper, aber er hat noch nicht gelebt. Und dann heißt es, und Gott blies Adam Atem ein und er wurde eine lebendige Seele. Ich mache es jetzt nicht, aber wenn ich jetzt, so, wenn das Bild, nimm einfach mal das Bild. Gott kommt Adam ganz nahe und er bläst ihm das in die Nase rein. Und du hast jetzt Auge zu. Und die erste Reaktion, das erste, allererste, was der Mensch erlebt, ist was? Wenn ich jetzt Gott bin. Er sieht ins Angesicht Gottes. Und was glaubt ihr, wie das Angesicht Gottes ist, als Adam die Augen aufgemacht hat? Er hat gelächelt, oder wahrscheinlich über alle Backen gestrahlt. Und sein Strahlen hat sich dann in Adam wiedergespiegelt, ihr Lieben. Freude der Fülle. Und ich glaube, dass in jedem Menschenherzen, leider ist es zugeschüttet von so vielen anderen Dingen, dass die Freude der Fülle eigentlich in jedem Menschen angelegt ist. Weil das war die erste Reaktion. Ich weiß nicht, wenn du morgens die Augen aufschlägst, mir geht es selber auch so. Das Erste, was ist manchmal Sorgen, Ängste, wie wird der Tag? Das Erste, was der Mensch gemacht hat, nachdem er Augen aufgeschlagen hat, war, ins Angesicht Gottes zu blicken und Resonanz seiner Freude zu sein. Danke, Albi, fürs Mitmachen. Ich möchte gern mit uns beten. Komm, lass uns aufstehen. Halleluja, Gott. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns kennst, dass du uns liebst. Und ich bete einfach, dass einfach das, was du heute Morgen gewirkt hast, auch im Worship, in diesen heiligen Momenten, aber auch jetzt in der Message, Herr, dass es bleibende Frucht ist in unserem Herzen. Vater, dass es wirklich geschieht, Herr, dass Dankbarkeit und Freude der Fülle die bestimmende Größen ist in unserem Leben. Auch wenn wir manchmal Mangel empfinden, Herr. Auch wenn manches schwierig ist. Aber Herr, wir können über so viel dankbar sein. Über jeden Atemzug, den wir haben dürfen. Über unsere Geschwisterschaft, ich will das gar nicht aufzählen. Herr, und ich bete einfach, Herr, dass das durchbricht jetzt auch in unsere Herzen hinein, auch diese Message. Und dass wirklich, wirklich, Herr, unsere Gemeinden und auch uns und wir selber als Einzelpersonen, dass wir Orte sind, wo einfach durch Dankbarkeit und Freude sich ein Raum kreiert, wo Menschen einfach angezogen werden. Wo Menschen angezogen werden mit ihrer Bitterkeit, mit ihrer Verletztheit. Und ich möchte einfach nochmal aussprechen, wenn heute Morgen jemand hier ist und du hast einfach eine tiefe Bitterkeit in deinem Herzen. Es geht nicht drum. Gott leidet hier mit dir und es schmerzt ihn, wenn du verletzt worden bist. Aber er sagt dir heute, kultiviere nicht deine Bitterkeit weiter. Und wenn du es brauchst, dann geh in professionelle Seelsorge. Dann lass dir helfen. Aber komm heraus, damit dein Herz wieder empfänglich wird für Freude und Dankbarkeit. Auch dein Herz ist dafür bestimmt, ein Gefäß von Freude und Dankbarkeit zu sein, Herr. Halleluja. Ich setze das echt über euch frei.